NDR Kultur à la carte
mit Alexander Solloch. Guten Tag. Kurz vor der Bundestagswahl wollen wir nachdenken über die Bedeutung dieses 23. Februar und darüber, wie er sich einfügt in eine weltpolitisch mindestens heikle Lage. Wir wollen das tun mit einem der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler, zu dessen Renommee sicherlich auch seine Freude an ausschweifenden Wanderungen durch benachbarte Disziplinen, vor allem der Geschichtswissenschaft und der Kulturwissenschaften, beiträgt. Herfried Münkler, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Professor Münkler, der Wahlkampf, der nun zu Ende geht, ist emotional sehr aufgeladen gewesen. Entspricht diese Emotionalität der Wichtigkeit, der Bedeutung dieser Wahl zum 21. Deutschen Bundestag?
Nun ja, ist sicherlich eine der wichtigeren Bundestagswahlen, auch weil die vorangegangene, jetzt noch existierende Legislaturperiode nicht bis zum Ende ausgeschöpft werden konnte, weil die Ampelkoalition das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine wirkliche Dreierkoalition gewesen ist, mit entsprechend starken zentrifugalen Kräften in ihr, die dann auch zum Platzen geführt haben und sich mit dieser Wahl auch das Erfordernis verbindet, dass Deutschland wieder eine starke und handlungsfähige Regierung, also am besten eine Zweierkoalition, bekommt, um auf der europäischen Ebene in der gegenwärtigen Situation, wo die EU gewissermaßen ein Spielball im Widerstreit der großen Mächte ist, Führung mit zu übernehmen. Macron, französischer Präsident, verkörpert im Augenblick diese Führung. Aber da Frankreich so sehr verschuldet ist, dass es eigentlich nicht handlungsfähig ist, steht da politisch operativ nicht viel dahinter. Kommt darauf an, dass Berlin wieder auf der europäischen Bühne ein Akteur ist und nicht nur ein Statist.
Stimmt der Eindruck, das können wir vielleicht später noch vertiefen, aber da Sie gerade von Macron sprechen, ganz kurz eingeworfen, stimmt der Eindruck, dass Macron seit Jahren schon eigentlich Deutschland die Hand hinstreckt, um auszudrücken, macht mit bei der Führung, bei der Führungsaufgabe in Europa und Deutschland schaut weg und nimmt die Hand nicht an?
Ja, oder zeigt zumindest die kalte Schulter. Das hat natürlich Gründe, die darin bestehen, dass die Deutschen im Prinzip die Amerika-affinste Macht in Europa gewesen sind. Das konnte man jetzt auch zuletzt noch mal in der Art der Ukraine-Unterstützung sehen, wo sich die Deutschen letzten Endes immer mit den USA abgestimmt haben. Und da Frankreich eine stärker US-distante Haltung vertreten haben, das ist eine Position, die geht zurück bis zu de Gaulle, kann man sagen, eigentlich sind die Franzosen die Gewinner der jetzigen Entwicklung. Sozusagen mit der Düpierung der Europäer und insbesondere der Deutschen durch Donald Trump stehen sie im Prinzip ein bisschen dumm da. Sie haben auf ein Pferd gesetzt, das sich allenfalls als störrischer Esel, am besten als durchgeknallter Stier erwiesen hat. Und insofern hat Macron die ganze Zeit recht gehabt mit seiner Politik, aber man hat in Berlin geglaubt, und das gilt für die Sozialdemokraten wie die Christdemokraten, wenn man sich zu sehr mit Frankreich einlässt, dann brüskiert das die USA und beschleunigt das Ende der transatlantischen Gemeinschaft. Und insofern gab es so etwas wie rationale Gründe, sich gegenüber Macron nicht zu liebevoll zu erweisen. Aber das Problem ist, diese Gründe haben sich in den letzten Wochen in Luft aufgelöst.
Wir sehen schon, Weltpolitik ist ein hochkompliziertes Feld. Wenn wir noch mal ganz kurz auf den Wahlkampf schauen, der war ja oberflächlich betrachtet sicherlich kein sehr intensiv zu genießender intellektueller Leckerbissen, sind Wahlkämpfe wahrscheinlich selten. Haben Sie trotzdem Beobachtungen gemacht, die Ihnen Fingerzeige gegeben haben, wohin die Reise gehen könnte in den nächsten Jahren?
Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass Friedrich Merz, bevor der Wahlkampf begann, eine sehr viel klarere politische Linie vertreten hat. Dann werden wahrscheinlich die Demoskopen im Konrad-Adenauer-Haus gesagt haben, solle sich in der Ukraine-Frage ein bisschen stärker zurückhalten und andere Fragen stärker bewirtschaften, sodass also darüber eine gewisse Veränderung der Position der CDU sehr viel stärker zur Migrationsfrage, sehr viel weniger im Hinblick auf außenpolitische Positionierung erfolgt ist.
Also weniger die Fragen, die Sie interessieren.
Ja, weniger Fragen, die mich interessieren, vielleicht mehr die Fragen, die gewissermaßen gerade nach Aschaffenburg, also dem Anschlag, Teile der Bevölkerung beschäftigt haben, jedenfalls aufgerührt haben. Die Bedeutung von Angst in Wahlkämpfen, die ist mir ja auch gegenwärtig gewesen. Das ist ein Riesenproblem, weil Angst ein Faktor der Unvernünftigkeit ist, die gewissermaßen rationales Nachdenken über tatsächlich vorhandene politische Optionen blockiert. Es ist ein Wahlkampf gewesen, in dem die wirklich zentralen und wichtigen Fragen eher am Rande eine Rolle gespielt haben und Empörung, Wut, Zorn, Enttäuschung bewirtschaftet hat, weil man sich davon letzten Endes mehr versprochen hat. Heißt, man hat das Kurzfristige in den Mittelpunkt gestellt und das Langfristige eher an den Rand, was eigentlich für eine vernünftige Wahlentscheidung, ich sag's vorsichtig, dysfunktional ist.
Wir wollen das vertiefen mit innenpolitischer, geostrategischer und persönlicher Perspektive im Gespräch mit Herfried Münkler, der freilich auch die Musik für diese Stunde ausgewählt hat, etwa den ersten Satz aus dem berühmten E-Dur-Violinkonzert von Johann Sebastian Bach. Warum dieser Wunsch, Herr Münkler?
Also ich habe als Schüler bis zum Abitur Geige gespielt, einigermaßen gut. Sicherlich nicht so, dass daraus hätte beruflich etwas werden können, aber es hat mir in manchen Situationen geholfen. Dann habe ich das aufgegeben, Studium passte das nicht, hatte ich keine Zeit dafür, andere Interessen, vieles mehr. Und als ich Dekan dann an der Humboldt-Universität war, da spürte ich das Bedürfnis, wie komme ich aus dem Tumult irgendwelcher administrativen Fragen, Auseinandersetzungen in der Fakultät und weiß der Teufel was, wieder zu mir selbst. Und da habe ich wieder angefangen, Geige zu spielen. Und da habe ich vor allen Dingen Bach gespielt, weil ich kann Bach nicht auswendig spielen. Da muss ich mich wirklich auf die Noten konzentrieren. Und da hat er mir sehr geholfen, quasi als Therapeutikum, wenn ich das mal so etwas flapsig sagen darf.
Thank you.
Daniel Hope und das Chamber Orchestra of Europe mit dem ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Violinkonzert E-Dur Werkeverzeichnis 1042. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler, Autor viel beachteter und diskutierter Bücher wie etwa Imperien, die Deutschen und ihre Mythen, Der große Krieg, ein Buch über den Ersten Weltkrieg, Der 30-jährige Krieg, zuletzt Welt in Aufruhr und in Kürze erscheint Macht im Umbruch über Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Außerdem hat er mit seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, die Bücher Die neuen Deutschen und Abschied vom Abstieg vorgelegt. Sie wurden, Herfried Münkler, 1951 in Friedberg geboren, einer Stadt in Hessen im Wetteraukreis. Es dürfte also dann 1969 noch das Wahlrecht mit 21 galt oder ab 21 die Bundestagswahl 1972 ihre erste als Wähler gewesen sein. Und die erste Wahl vergisst man doch eigentlich nicht. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ja, das war die Willi-Wahl, nicht? Mhm. Das war eine politisch sehr aufgeladene Wahl, weil es um die Frage der Ostpolitik ging, also in welcher Weise die Bundesrepublik versucht, mit den Staaten des Warschauer Paktes und insbesondere natürlich der Deutschen Demokratischen Republik Verträge zu schließen, um das konfrontative Verhältnis in ein sehr viel stärker kooperatives Verhältnis zu verwandeln. Das hat mich damals sehr beschäftigt. Und dann natürlich gewissermaßen der braungebrannte Willy Brandt auf den Plakaten, der so etwas wie Aufbruchstimmung signalisiert hat und obendrein mit dem Satz Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Also ich war damals ein sehr überzeugter Willi-Wähler.
Glaubten Sie damals an die unverbrüchliche Stabilität der deutschen Demokratie, die da ja noch recht jung war?
Naja, Brandt hat ja dann auch diesen Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, gesagt, nicht? Und ich habe mich schon gefragt, warum sagt er eigentlich wagen? Warum sagt er nicht, wir wollen uns mehr Demokratie leisten? Oder etwas mehr und bin mehr und mehr dazu gekommen, festzuhalten, ja, es ist in der Tat ein Wagnis. Und angesichts der deutschen Geschichte erst recht, insofern sich die Weimarer Republik ja gewissermaßen nicht durch einen Staatsstreich beendet hat, sondern zunächst einmal die Kanzlerschaft an das Kabinett Hitler ganz im Rahmen der Weimarer Reichsverfassung übertragen worden ist, nicht? Also insofern ist es ein Wagnis gewesen, weil zwar keine absolute Mehrheit, aber eine relative starke Gruppe halt die NSDAP gewählt hat und andere haben die ihnen gar nicht so weit entfernt seienden Deutsche Nationale Volkspartei gewählt. Also Demokratie ist ein Wagnis und das habe ich dann zwischendrin auch wieder sehr viel stärker vergessen. Die Republik war politisch stabil. Mhm. Man musste sich da nicht aufregen. Man kann sagen, bis 1998 sind alle Regierungswechsel in Deutschland das Ergebnis einer veränderten Koalitionspräferenz der FDP gewesen. Erst mit der Bildung der ersten rot-grünen Koalition hat sich das durch Wählervotum geändert. Aber inzwischen muss man schon sagen, Demokratie ist ein Wagnis, das auf Voraussetzungen beruht, die alles andere als selbstverständlich sind, nämlich, dass die Wähler politische Urteilsfähigkeit haben, dass sie langfristig entlang ihrer Interessen und ihrer Werte Politik beurteilen und nicht kurzfristigen emotionalen Aufwallungen zum Opfer fallen. Und auch nicht aus Angst, sondern wenn dann aus Furcht wählen. Furcht ist objektbezogen, da kann Politik etwas tun, indem sie die Ursachen von Furcht bearbeitet. Angst ist eine Disposition, die zu unvernünftigen Reaktionsweisen führt.
Was ist es denn konkret, was inzwischen unsere Demokratie nach dieser von Ihnen angesprochenen Phase der Stabilität so angreifbar, so zerbrechlich gemacht hat? Ist es ein benennbares Versagen von Politik oder des Wahlvolks, das Sie ja gerade eben angesprochen haben? Ist es der sogenannte technologische Fortschritt durch Internet und Social Media, der gesellschaftlich vielleicht einen bedeutenden Rückschritt markiert? Oder ist es einfach ein hinzunehmendes Gesetz der Geschichte, dass jede Staatsform, jedes System irgendwann in einen Strudel, in einen zerstörerischen Strudel gerät und Stabilität einfach gar nicht existiert? Sie wurde uns vielleicht, das sage ich jetzt mal für die Generation, der in den 80er Jahren aufgewachsen, in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen, sie wurde einfach suggeriert, aber sie ist kein historischer Fakt.
Ja, wenn ich mir es einfach machen wollte, würde ich sagen, kein Oder dazwischen, sondern all das, freilich in unterschiedlichen Gewichtungen. Die Bundesrepublik ist groß geworden auf einer langen Welle der Konjunktur, nennt ihr es auch Kondratjew-Zyklus, die so über einige Jahrzehnte sich hinziehen. Also Massenproduktion, industrielle Massenproduktion, so gut wie keine Arbeitslosigkeit, entsprechender Massenkonsum, ständig steigende Einnahmen des Staates über Steuern und anderes. Und das hat dazu geführt, dass sich in der Bevölkerung die Vorstellung durchgesetzt hat, Demokratie ist mit Wohlstandsmehrung verbunden, zwangsläufig. Nicht? Das hat auch teilweise in der Außenpolitik eine Rolle gespielt, in der Umkehrung. Wenn China jetzt immer reicher wird und ein Mittelstand entsteht, dann wird es sich sicher demokratisieren. Das macht natürlich Demokratie verwundbar in dem Augenblick, wo so ein Kondratjew-Zyklus ausläuft und ein neuer beginnt. Was aber heißt, dass die Wohlstandseffekte andere sind, dass es zu einer Spreizung des Einkommens in der Gesellschaft kommt und vieles andere mehr. Und das hat mit solchen Verwerfungen zu tun, ökonomischer Art. Aber der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, die deutlichen, starken Veränderungen innerhalb des Kommunikationssystems, das ist eine Herausforderung, Gefährdung der Demokratie. Insofern die Art, wie dann hier kommuniziert wird, eigentlich nicht mehr mit dem grunddemokratischen Modus zusammenpasst, dass man etwas begründen muss, nicht? Sondern in den Kurznachrichtendiensten postet man im Prinzip seine Empörung, verbunden häufig mit irgendwelchen Beschimpfungen und anderen mehr. Darüber muss man sich Gedanken machen. Also Demokratie muss sich auch immer wieder veränderten Herausforderungen anpassen, um überlebensfähig zu sein.
Kurze Erholung mit Musik. Mozarts Violinkonzert 2D-Dur, das Andante. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
Na, das ist was fürs Herz und sozusagen fürs Beschwingte. In Zeiten, in denen eigentlich es einem schwerfällt, Zuversicht zu bekommen, ist Mozart immer derjenige, der einem Zuversicht vermitteln kann. Für eine kurze Zeit vielleicht nur, aber immerhin.
Der zweite Satz, Andante aus Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert Nummer 2 D-Dur, gespielt vom Sologeiger Thomas Zietmeier und dem Orchestra of the 18th Century. Das war ja sehr schön, nun aber zurück in die besorgniserregende Gegenwart. Besorgniserregend, wie sie sich auch im Gespräch mit Herfried Münkler darbietet. Herr Professor Münkler, Sie haben gerade etwas gesagt, was sich so ähnlich auch in Ihrem neuen Buch Macht im Umbruch findet. Wir wollen in dieses Buch noch nicht im Detail hineinschauen, weil es ja erst am 11. März erscheint. Aber ein bisschen konnte ich schon hineinlugen und bin da an einer Formulierung hängen geblieben, die Sie annähernd wortgleich gerade eben auch gesagt haben und die mir ganz gut zu unserem heutigen Thema zwei Tage vor der Bundestagswahl zu passen scheint. Demokratien sind infolge historischer Unkenntnis und politischer Ignoranz ihrer Bürger hochgradig verwundbare politische Ordnungen. Mhm. Übersetzt hieße das, die Dummheit der Wählerinnen und Wähler gefährdet die Demokratie. Aber Wählerbeschimpfung ist doch eigentlich das große Tabu der Demokratie. Der Wähler in seiner Weisheit hat immer recht. Hm.
Ja, das ist sozusagen die kontrafaktische Annahme, die der Demokratie zugrunde liegt. Insofern ist sie eines der spannendsten politischen Experimente, das man kennt, nämlich letzten Endes Administrierung einer politischen Gemeinschaft mit Dilettanten. Also Leuten, die das nicht beruflich, professionell für immer machen, jedenfalls auf der Ebene der Kommunen, und das ist ja sozusagen die breiteste Masse, sondern die Verantwortung übernehmen und gewissermaßen in der Ausübung politischer Ämter so etwas wie Urteilsfähigkeit, also der Begriff, den ich dafür zentral halte, eigentlich erst erlernen. Das ist sozusagen das Grundproblem einer Demokratie. Die Alternative wäre sozusagen eine Expertenregierung, wie sie vielleicht in Österreich jetzt wieder kommt, oder ja, sozusagen die Überlegung, man könnte eine irgendwie bestimmte Elite mit der Leitung der Politik betrauen. Leute, die, was weiß ich, eine bestimmte Herkunft haben, also Aristokratie. Oder Leute, die viel Geld haben, eher Oligarchie, die Vermutung sozusagen, die seien kompetent. Das ist ja zurzeit in den USA wog diese Vermutung, aber auch in einigen ostmitteleuropäischen Ländern, nicht, wo man gerne mal einen Milliardär, an die Spitze der Regierung wählt, weil man glaubt, naja, wenn der für sich so viel Geld gemacht hat, dann könnte der das ja auch für den Staat tun. Naja, da kommen dann meistens bittere Enttäuschungen heraus. Das alles zeigt im Prinzip, mit welchen Risiken Demokratie behaftet ist. Das ist das große Experiment der Demokratie, das auch gelegentlich schief geht. Und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang noch sagen, es kommt noch ein weiteres Element hinzu, nämlich die Lust an der Behäbigkeit, dass die Leute das irgendwann zu anstrengend finden, gewissermaßen sich ständig auf dem Laufenden zu halten, Bücher zu lesen, um zu verstehen, was sich da tut. Und gerne einem Führer, der sagte, ach Leute, müsst ihr euch gar nicht so anstrengen, fahrt lieber nach Malle, legt euch in die Sonne und cremt euch ein, als dass ihr euch intellektuell anstrengt. Ich mache das für euch. Ja, ich mache das für euch. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass erklärt auch viel von dem Wahlergebnis in den USA, also der Wahl von Donald Trump, die Sehnsucht nach dem Retter, dem Erlöser, der es schon machen wird, nicht zentral, der wird es schon machen. Demokratien sind immer anfällig dafür, zumal wenn die Dinge schwierig und unüberschaubar sind. Das ist kein Argument gegen die Demokratie, nicht? Autokratien sind sozusagen die auf Dauer gestellte Unvernunft. Demokratie hat sozusagen dagegen viele, viele Vorteile, aber sie hat natürlich auch Verwundbarkeiten und über diese Verwundbarkeiten muss man nachdenken, wenn einem Demokratie am Herzen liegt. Und das würde ich sagen, das ist bei mir so der Fall.
Martin Helmchen am Klavier und der Geiger Frank-Peter Zimmermann spielten den zweiten Satz der Violinsonate Nummer 2 A-Dur, Opus 12, Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. Also wieder die Geige. Was mögen Sie so an dieser Musik, Herr Fried Münkler?
Naja gut, ich meine, Beethoven ist eigentlich einer der großen Revolutionäre der Kompositionstechnik. Er macht einen ungeheuren Schritt weg von sozusagen der leichten Musik des Rokoko hin zu einer Musik, bei der man das nicht nebenher hören kann, sondern sich darauf konzentrieren muss. Also insofern ist er einer der Angelpunkte der europäischen Musikgeschichte. Und das interessiert einem natürlich, wenn man in der politischen Theorie und Ideengeschichte auch nach Angelpunkten sucht und mit ihrer Bewirtschaftung beschäftigt ist, dann erfreuen einem alle Angelpunkte.
Ihr neues Buch Macht im Umbruch über Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erscheint, wir haben es gesagt, in 2,5 Wochen. Nun ist es ja so, dass zwischen Fertigstellung eines Manuskripts und Buchveröffentlichung gut und gern, ich sag mal, 5 Monate liegen können.
Gut und gern, ja.
Sind Sie in dieser Zeit, gerade jetzt, am Beispiel dieses Buchs, manchmal unruhig geworden, weil sich politische Prozesse inzwischen mit einer solchen Dynamik und Vehemenz in einem derart rasenden Tempo vollziehen, dass die Welt womöglich am Ende dieser 5, 6 Monate ganz anders aussieht, als sie an ihrem Beginn aussah?
Nee, da bin ich nicht nervös geworden. Natürlich würde man den ein oder anderen Zungenschlag nach den letzten Wochen anders setzen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat die tumultarische Entwicklung der letzten Tage und Wochen eigentlich all das bestätigt, was ich mir überlegt habe, dass eintreten wird, wovon ich aber gedacht habe, es wird sich langsamer und mehr im Schritttempo vollziehen als in dieser disruptiven Weise, wie es dann der Fall gewesen ist und ich denke mal in den nächsten Tagen und Wochen auch noch der Fall sein wird.
Woher kommt dieser Eindruck? Das ist ja wahrscheinlich mehr als ein Eindruck, dieses Zeitgalopps. In Ihrem bis dato jüngsten Buch Welt in Aufruhr verwenden Sie die hübschen Begriffe Raumschrumpfung und Zeitschrumpfung. Also um zu beschreiben, dass eigentlich in immer kürzerer Zeit immer mehr zu passieren scheint, was ja dann sozusagen auch ein Gefühl der Überforderung mit sich bringt. Also welcher Nachrichtenkonsument soll das alles noch begreifen? Wie ist das zu erklären?
Dann gut, also ich meine, ich erkläre das ja in diesen Büchern nicht im Hinblick auf die Demokratie, das habe ich in anderen Zusammenhängen gemacht, sondern im Hinblick auf die globalen Ordnungsstrukturen. Und da denke ich, kann man sagen, in so einer Situation, in der eine bestehende Weltordnung erodiert, und das ist die, die ja in den 90er Jahren entwickelt worden ist, für die die Begriffe regelbasiert, wirtschaftliche Macht steht im Zentrum, Juridifizierung der internationalen Politik mit Schiedsgerichten und derlei mehr. Das Ganze war nie festgefügt, dafür war es auch eine viel zu kurze Zeit, aber man konnte sagen, es war sowas wie Work in Progress und wenn man da fest dran glaubt, dann konnte man eigentlich auch gewisse Fortschritte beobachten, Militär eigentlich nur noch als sowas wie eine internationale Polizei, die im Rahmen von sogenannten militärisch-humanitären Interventionen zur Beendigung von Bürgerkriegen aktiv wird. Und das hat sich eigentlich in den 10er Jahren schon ausgelöst. Da hat Putin vor allen Dingen eine entscheidende Rolle gespielt. Es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, den er betreibt, sondern von Tschetschenien über Georgien, das ist 2008, bis Armenien, lässt sich das beobachten. Dann der Einsatz seiner Söldner, erst in Syrien, dann in der Sahelzone. Also Russland betreibt eine revisionistisch-imperiale Politik. Und wenn man eine Überschrift dafür braucht, würde ich sagen, die Wiederkehr der Imperien. Die Chinesen machen etwas Ähnliches, sie machen es aber nicht mit Militär, sondern mit wirtschaftlicher Macht oder mit Geld, verschulden Länder und bringen sie auf diese Weise in politische Abhängigkeit. Und die USA haben sich aus der Rolle des Hüters dieser regelbasierten Ordnung zurückgezogen und das hat zur Folge, dass wir jetzt in einer machtbasierten Welt wieder leben. Das ist für diejenigen, die fest geglaubt haben, dass es so etwas wie einen Fortschritt der internationalen Politik gäbe, hin zu mehr normativer Grundierung, ausgesprochen bitter. Wenn sowas zerbricht, um aus den ursprünglichen Gedanken zurückzukommen und eine neue Weltordnung, ich habe die ja in Welt in Aufruhr zu beschreiben versucht, mit 5 Vormächten im Entstehen begriffen ist, dann kommt eigentlich mehr als, dass man das Stühlerücken nennt, sondern Stühle umschmeißen. Die Akteure bringen sich gewissermaßen in Position, um gewisse Zugewinne dann in dieser neuen Ordnung bestätigt und anerkannt zu bekommen. Das kann man im Augenblick ganz schön im Hinblick auf die Eroberungen Russlands im Donbass sehen. Wird das völkerrechtlich akzeptiert oder nicht? Dann kann man sehen, wie Trump da dem von ihm bewunderten Putin beiseite springt. Das sind solche Situationen, nicht, wo plötzlich, vorher standen die Stühle alle um den Tisch herum und wurden allenfalls ein bisschen bewegt, ganz vorsichtig und leise, wo die Stühle durch den Raum fliegen. Das sind Situationen, in denen man schnell den Überblick verliert und auch so Untergangsstimmungen, Niedergangsstimmungen sich breit machen.
Wir Zeitgenossen haben vielleicht wie nie zuvor im Leben das Gefühl, dass das, was der amerikanische Präsident tut oder lässt, unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben hat. Was bedeutet es für uns konkret, wenn Amerika als Partner ausfällt? Der Vizepräsident hat ja in München jetzt sehr deutlich gemacht, dass es eigentlich keine Gemeinsamkeiten mehr gibt.
Jawohl, auf der Werteebene, nicht? Auf der geopolitischen Ebene ist interessant, dass die USA wohl die Europa als gegenüberliegende Küste aufgeben. Das heißt, das geostrategische Konzept der Gegenküste zählt für sie nicht mehr, was letzten Endes nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl Europa als auch Ostasien bzw. die vorgelagerte Inselkette von Japan bis Australien betroffen hat. Dafür brauchte aber dann Grönland, vermutlich auch Island. Das heißt sozusagen, es wird eher eine zurückgezogene, mit geringeren Verpflichtungen versehene Positionierung sein, auf die sie setzen, weil sie davon ausgehen, dass ihnen die Europäer mehr Lasten als Vorteile verschaffen. Darüber kann man lange streiten, ob das wirklich der Fall ist. Und das heißt, die Europäer müssen sich auf eigene Beine stellen. Und das, würde ich sagen, beginnt damit, dass Europa eine eigene, also europäische, nicht ausdrücklich nicht deutsche, aber europäische nukleare Abschreckungskomponente haben muss. Denn Putin, das haben wir in den Zeiten des Ukraine-Kriegs die ganze Zeit ja schon miterlebt, droht permanent mit Atomwaffen und die Europäer sind sehr eingeschüchtert und verängstigt. Und Putin wird wahrscheinlich davon ausgehen können, wenn Trump sagt, Artikel 5 NATO-Vertrag gilt so gar nicht mehr, dass er in den baltischen Staaten agieren kann, ohne dass deswegen die Franzosen oder die Briten entsprechend da sind. Das heißt, Europa braucht gewissermaßen für den Raum der EU oder der europäischen NATO-Staaten Fähigkeiten, einen Erpresser oder auch Aggressor abzuschrecken. Das hätte man eigentlich längst machen müssen, hat man wieder verabsäumt, unter anderem auch, weil die Deutschen da permanent auf der Bremse standen. Insofern sie die ganze Zeit die Erwartung hatten, wir sollten uns doch bemühen, in eine atomwaffenfreie Welt einzutreten und nicht dann selber noch in dieser Hinsicht mit dem Teufelszeug aufzurüsten. Das war aber eine Fehleinschätzung, wie wir jetzt wissen. Wenn da so etwas da ist, stellt sich natürlich die Frage des Oberkommandierenden und dann sieht man ziemlich genau, okay, die Europäer haben ihre Rivalität um diesen Posten dadurch aufgelöst, dass sie ihn outgesourced haben an die Vereinigten Staaten. Das war immer ein amerikanischer General. Da müssen sich jetzt darüber verständigen, wer von den Europäern das macht, nicht? Und man das mit einem rotierenden System der Großen, des Weimarer Dreiecks, also Paris, Berlin, Warschau plus Rom machen kann, was auch immer. Aber dann ist man sozusagen auch innerhalb dieses rotierenden Systems. Ja, da muss man Vertrauen zueinander haben. Und das ist das, was, glaube ich, zurzeit angesagt ist.
Ist dann aber vielleicht ein, also ich will jetzt nicht zwanghaft, auch ermutigende Signale irgendwie herbeisuchen, wo sie vielleicht nicht sind. Aber vielleicht gibt es ja doch welche. Kann man nicht vielleicht doch auch in dem ja doch schnell herbeigerufenen Treffen in Paris vom vergangenen Montag, wo ja sogar auch Großbritannien als NATO-Macht, aber nicht EU-Land mit dabei war, und bei dem darüber beraten wurde, was die Europäer jetzt einem eventuell zu befürchtenden Ukraine-Deal von Trump und Putin entgegensetzen könnten, kann man das nicht sozusagen als Signal werten, als vielleicht auch aufmunterndes Signal, dass die Europäer jetzt doch spät zwar, aber vielleicht noch rechtzeitig etwas verstanden haben?
Kann man, ja. Ich glaube, soweit ich allerdings das beurteilen kann, was da sich in den Pariser Treffen getan hat, läuft es doch eher auf symbolisches Handeln hinaus, nicht? Operativ hat man sich jedenfalls am Montag dieser Woche nicht verständigen können. Ob das sich in dem anschließenden Treffen verändert, wird man sehen müssen. Ja, es gibt eine Reihe von Leuten, die begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat. Aber es gibt natürlich dann auch diejenigen, die nicht mit einem Fuß, sondern mit drei Füßen auf der Bremse stehen. Es gibt die Frage, wie geht man mit notorischen Quertreibern wie Orbán und Fico um? Da stellen sich dann auch strukturelle Defizite der Europäischen Union, aus denen man zwar austreten kann, aber dummerweise können die Europäer keinen rausschmeißen. was schon sehr eigentümlich ist als Konstruktion. Ich glaube, dass da mehr gefordert ist, nämlich Hierarchisierung innerhalb der Europäischen Union, Abkehr von dem Gedanken, dass im Prinzip jeder Staat, wie groß auch immer er sei, Malta oder Luxemburg oder was auch immer, das gleiche Gewicht hat in bestimmten Gremien wie die anderen Großen und dass das größere Gewicht der Großen eher informeller Art ist als formalisiert, dass das also erforderlich ist, Hierarchisierung, dass zweitens mindestens zwei Mitgliedschaften mit größeren Rechten, aber auch größeren Pflichten, geringeren Rechten, geringeren Pflichten erforderlich sind und so etwas wie abflachende Ränder, damit der Zwang gewissermaßen für Akteure, die am Rande der EU sind, nicht in die EU eintreten zu müssen, abgemildert wird. Also im Prinzip eine Neuerfindung der EU, während sie weiterläuft, nicht? Wenn die Europäer das nicht hinbekommen, dann wird die EU über kurz oder lang zerfallen. Wie lang sich das hinzieht, das kann man nicht sagen. Das kann auch eine Agonie, wurde ja im Papier am Ende der Junckers Amtszeit auch so beschrieben mit dem Begriff des Todeskampfes sein. Es kann auch sein, dass es sozusagen schlagartig auseinanderfliegt. Das wird im Übrigen eine der großen Herausforderungen der neuen Bundesregierung sein, diesen Laden zusammenzuhalten, aber nicht nur bloß zusammenzuhalten, damit er nicht zerfällt, sondern gleichzeitig auch so umzugestalten, natürlich mit Verbündeten und Unterstützern, dass er, sagen wir mal, zukunftsfähig ist.
Wer immer Bundeskanzler wird oder bleibt, im Grunde ist das doch eigentlich eine übermenschliche Aufgabe, oder?
Ja, also ich meine, der muss ja nicht alle Probleme allein lösen, er hat ja auch noch ein Kabinett und er hat auch seine Berater. Und das, was vielleicht von ihm mehr abverlangt als normalen Leuten abverlangt wird, ist Nerven zu halten und Mut zu Entscheidungen unter Bedingungen unvollständiger Informationen. Nicht? Man weiß sozusagen nicht genau, was alles noch eintreten wird, was passieren wird, wie die anderen reagieren werden, aber man muss trotzdem Entscheidungen treffen. Das ist das Problem der Politikerklasse, mit der wir es zurzeit zu tun haben. Man kann sagen, das ist auch ein Problem des deutschen Wahlsystems, das eigentlich Kompromissschmiede immer privilegiert hat und nicht Leute, die bereit sind, riskante Entscheidungen zu treffen. Das ist in Frankreich mit dem Präsidialsystem ein bisschen anders. Ich glaube auch, dass es in der deutschen Politik zurzeit so gut wie keine strategischen Köpfe gibt, was ein Problem ist, nicht, wenn man sich erinnert, welche Rolle mal Helmut Schmidt gespielt hat. Aber was nicht ist, kann ja werden. Das Problem ist halt die Beantwortung der Frage, haben wir so viel Zeit, wie wir brauchen, um diese Veränderungen institutioneller Art, aber auch mentaler Art hinzubekommen? Da bin ich bei den institutionellen Fragen eigentlich optimistischer als bei den mentalen. Denn wenn richtig ist, dass was die französischen Annalhistoriker gesagt haben, dass Mentalitäten die Gefängnisse der langen Dauer sind und sich mindestens 40 Jahre brauchen, bis sie sich ändern, so viel Zeit haben wir bestimmt nicht.
Der Cellist Mischa Majski spielte gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern unter Subin Mehta die fünfte Variation aus Don Quixote von Richard Strauss. Herr Friedmünkler, wenn Sie in Ihrem neuesten Buch davon ausgehen, dass der Widerstreit der großen Mächte, einer zwischen den demokratischen Verfassungsstaaten und den autoritär-autokratischen Regimen sein wird und sich eventuell jahrzehntelang hinziehen könnte, dann heißt das doch aber, ich bin schon wieder auf der Suche nach Ermutigendem, dann heißt das doch, dass die Niederlage der Demokratie noch keine ausgemachte Sache ist.
Nein, in den USA sieht es nicht gut aus, sieht es inzwischen sehr viel schlechter aus, als ich angenommen habe, als ich das geschrieben habe. Das kann man sagen, da sind inzwischen die Rollos runtergezogen worden, um Zuversicht mit Licht zu kombinieren. Aber die Europäer könnten es eigentlich schaffen. Auch aufgrund der historischen Erfahrungen, die sie haben, was es heißt, eine Demokratie zu ruinieren. Es ist ja nicht nur so, dass das die Deutschen allein gemacht haben, sondern eine ganze Reihe von Ländern, die 1919 sich als Demokratien konstituiert haben, waren schon 33 bei der Machtübernahme Hitlers Diktaturen und 33 ist eigentlich unter den neuen nur noch die Tschechoslowakei, die letzte funktionierende Demokratie. Polen ist eine Militärdiktatur, Österreich ist ein autoritär, klerikal-faschistischer Ständestaat, um einige unserer Nachbarn da in den Blick zu nehmen. Also die Europäer nicht. Und insofern hat Timothy Snyder vor ein paar Tagen auch gesagt, jetzt hängt eigentlich alles an Deutschland als der größten Demokratie. Das ist erstaunlich, aber wenn man sagt, USA als die bislang größte, bevölkerungsreichste Demokratie, Indien lassen wir mal beiseite, die sind tendenziell weg oder zumindest laufen sie, was Demokratie anbetrifft, an zwei Krücken, dann läuft das auf Deutschland hinaus. Und insofern haben wir mehr Verantwortung für nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern für die Zukunft Europas und die Handlungsfähigkeit Europas. Also sich das viele so vorstellen, die jetzt gewissermaßen unser Thema vom Anfang über so Kleinigkeiten der Organisation administrativer Prozesse Wahlkampf gemacht haben. Die große Frage ist, wird Deutschland in der Lage sein, diese Aufgabe zu erfüllen? Mit anderen natürlich, das kann sie nicht allein, aber sozusagen innerhalb der anderen, unter den anderen eine Führungsrolle zu spielen oder wird es dazu nicht in der Lage sein? Das ist, denke ich, die Frage, die sich am Sonntagabend entscheidet und die dann anschließend versucht wird, in der Herstellung einer starken, handlungsfähigen Regierung zu prozedieren. Insofern bin ich da jetzt gewissermaßen nicht in der Position, die sagt, ach, das wird sowieso nichts und das kriegen die auch gar nicht hin und die sind doch sowieso mit allem überfordert. Aber sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie sich diesmal nicht mehr den Luxus leisten können, einen Partner in der Regierung zu haben, der ständig quertreibt und dann auch sich quasi mit einem Strategiepapier auch noch aus der Regierung verabschiedet. Das kann nicht sein, dieser Eskapismus der FDP. Und ich nehme mal an, es läuft dann sozusagen auf Verhandlungen hinaus, bei denen die CDU Option hat, entweder es genügt mit den Sozialdemokraten oder sie brauchen noch die Grünen dazu. Das wird dann schwierig, weil es wieder eine Dreierkoalition ist. Aber das entscheidet letzten Endes der Wähler oder das Wahlsystem in der Frage, wie viel Kleine kommen rein und kommen nicht oder kommen nicht rein. Ja, das werden in jedem Fall spannende und aufregende Zeiten sein, auf die wir zugehen in Europa und vor allen Dingen in Deutschland. Und es werden Zeiten sein harter und spürbarer Entscheidungen, um die Fähigkeiten zu entwickeln, die wir brauchen nach mehr als 30 Jahren hemmungslosem Genuss der Friedensdividende.
Das war Herfried Münkler in NDR Kultur à la carte. Sein neues Buch Macht im Umbruch erscheint, wie gesagt, am 11. März bei Rowohlt Berlin. Herr Professor Münkler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, war mir eine Freude.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank fürs Zuhören.